Unser heutiger Gast im Podcast, Tobias von Marktpilot.
Und dann gab es im Dezember die Idee, dass wir unseren Bestandskunden im Dezember 2020, also im Gründungsjahr, unseren Bestandskunden eine Flasche Wein schicken, um einfach mal wertschätzend Danke zu sagen. Und da haben wir ja noch einen handschriftlichen Brief dazugelegt, ein paar Zeilen nett geschrieben, und die Kunden haben sich alle bedankt immer für den handschriftlichen Brief und nicht für die Flasche Wein, was mir als Schwabe doppelt wehtut. Und Resultat war dann, dass wir uns überlegt hatten, wir könnten daraus ja auch einen Vertriebskanal bauen. Und somit ist bis heute der handschriftliche Brief unser bester Vertriebskanal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Heute habe ich den Tobias Rieker von Marktpilot zu Gast. Marktpilot, ein 2020 gegründetes Startup, ist ein Softwareanbieter für wettbewerbsorientiertes Pricing von Ersatzteilen. Damit ermöglicht Marktpilot Maschinenbauern, vollumfängliche Transparenz für Ersatzteile zu haben. Das bedeutet, man kann Preispotenziale identifizieren und damit eben Umsatz und Gewinn nachhaltig steigern. Ich spreche mit Tobias in dieser Episode über alle möglichen Growth-Channels, Prozesse und Hacks. Wir gehen in einige Marketing-Channels sehr tief rein, sprechen über Kennzahlen und auch über Faktoren, die entscheidend sind für Erfolg oder auch Misserfolg. Wir sprechen über Sales und darüber, wie das Team Sales quasi gehackt hat. Wir sprechen aber auch über andere Themen wie Produkt, Zielgruppen, oder auch Märkte. Insgesamt die Episode vollgepackt mit spannenden Insights. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben. Ich selbst habe was dazugelernt und ich freue mich, würde sagen, wir springen direkt rein. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen, Tobi. Tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für den Podcast. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel vorab ankündigen. Ich würde sagen, stell dich doch als allererstes mal kurz vor. Ein paar Worte zu dir und vor allem zum Marktpilot. The stage is yours.
Dankeschön, Valentin. Ich freue mich sehr, heute hier beim Digital Growth Podcast mit dabei sein zu dürfen. Ich stelle mich ganz kurz vor, stelle Marktpilot ganz kurz vor als erstes. Wir haben eine Softwarelösung entwickelt, die eine Transparenz erschafft zu Preisen, Lieferzeiten, Verfügbarkeiten für Ersatzteile im Maschinenbau. Hört sich sehr, sehr nischig an, mit dem Ziel, die Ersatzteile auf der Verkaufsseite besser bepreisen zu können. Heißt, du bist jetzt ein Maschinenbauunternehmen und das ganz arg wichtiges Thema hier ist das Thema Ersatzteile. Du machst einen relevanten Anteil deiner Marge mit den Ersatzteilen, bis zu über 50% sogar. Und diese richtig am Markt zu positionieren, also einen richtigen Verkaufspreis für diese Ersatzteile zu finden, ist sehr, sehr schwierig, weil du eigentlich, oder nicht eigentlich, du hattest noch nie die Möglichkeit, marktorientiert zu bepreisen. Und jetzt mit Marktpilot bekommst du ein Tool an die Hand, wo du siehst, wie relativ der Markt zu allen deinen 100.000 Ersatzteilen oder 10.000 Ersatzteilen steht, und dann relativ siehst, wo du zu günstig, wo du zu teuer und wo du marktgerecht bist. Und viele überrascht, dass tatsächlich ein relevanter Anteil der Teile heute zu günstig bepreist sind im Vergleich zum Markt. Das ganz kurz zum Marktpilot und noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Tobi, ich bin einer der Gründer von Marktpilot. Zu meinem Background, ich war davor kurz im Konzern, im Inhouse-Consulting von einem Konzern. Habe ursprünglich Maschinenbauerfahrung, habe mal was Vernünftiges gelernt. Lang ist her, eine vernünftige Ausbildung gemacht und danach bei drei unterschiedlichen Maschinenbauunternehmen gearbeitet im After-Sales-Pricing. Also da, wo dort die Magie Marktpilot heute passiert, wo ich auch den Schmerzpunkt kennenlernen durfte. Hab noch studiert währenddessen und dann zum 2.4.2020, also jetzt so vor 27 Monaten Marktpilot gegründet mit dem Ziel, den Maschinenbau zu digitalisieren, den Aftersales zu digitalisieren und nachhaltig Mehrwert zu stiften hier.
Ja, super spannend. Liebsten Dank für die Vorstellung. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist, weil so viel kann ich vorwegnehmen. Wir haben einige unglaublich spannende Themen heute.
Ich glaube auch.
Ich finde es auch ein spannenden Bereich, spannendes Field. Ich habe selber Wirtschaftsingenieurwesen studiert, viel mit Maschinenbauern zu tun gehabt.
Ist ein wahnsinnig interessanter Bereich, vor allem wenn man den mit Software as a Service kombiniert, das ihr ja gemacht habt. Lass uns vielleicht, bevor wir mal drüber sprechen, wie alles angefangen hat, noch einen kurzen Blick auf den Status quo werfen. Wo steht ihr gerade mit Marktpilot? Vielleicht kannst du das unserer Zuhörerschaft noch ein bisschen erklären.
Sehr gerne. Also woran wollen wir es messen? Vielleicht gemessen an Mitarbeitern. Wir sind heute 67 Mitarbeiter, haben jetzt vor knapp einem halben Jahr beides Büro eröffnet in Chicago, um den US-amerikanischen Markt aufzumachen. Wir haben über 100 Kunden gewonnen bei Marktpilot, über 100 Kunden, über 100 Maschinenbauer kennen die Lösung und vertrauen auf die Lösung Marktpilot. Genau, das ist so grundsätzlich mal abgesteckt jetzt vor Anfang April durften wir noch bekannt geben, dass wir einen Wagniskapitalgeber mit dabei haben und er ist in der Seed-Runde bei uns mit 6,2 Millionen eingestiegen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, vor 27 Monaten etwa gegründet. Hört sich ein bisschen an wie so ein Baby, 27 Monate.
Ja, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig kurze Zeit, ne? Und auch keine schlechte Summe, aber wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen, wieso ihr auch relativ viel jetzt schon in der Seed eingesammelt habt. Du hast es ja schon kurz angesprochen mit Chicago als zweiten Standort. Aber bevor wir jetzt schon direkt reinspringen, was dann vielleicht auch die nächsten Monate noch folgt. Ich glaube, das Spannende bei euch ist, wie hat das Ganze angefangen? Weil man kennt es ja klassischerweise irgendwie, man hat eine Idee, dann baut man irgendwie so einen Prototypen. Aber bei euch war das oder bei dir war das ja auch so ein bisschen on the run irgendwie. Also das kam ja so ein bisschen hands-on eigentlich bei was zustande, was du sowieso schon gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Vielleicht magst du da so ein bisschen drauf eingehen, wie kam das alles?
Ja, ich glaube allgemein solche tiefen B2B-Ideen, so wie auch Marktpilot eine ist, die entstehen nicht, wenn man nicht arbeitet und nicht tief in im Thema drin steckt. Und so war es auch bei uns. Also ich bin auch nicht geboren und habe gesagt, ich werde Gründer. Ganz im Gegenteil, ich komme aus einem recht konservativen Elternhaus, wo eigentlich das Thema hab einen vernünftigen Job, in Anführungszeichen, total wichtig ist und einen sicheren Job auch wichtig ist. Wie sind wir darauf gestoßen? Im Endeffekt durch... Ja, nach meiner Ausbildung durfte ich im After Sales, also im Ersatzteilsparte von einem Maschinenbauunternehmen arbeiten, wo ich die Aufgabe erhalten habe, optimieren mal das Ersatzteilgeschäft, das Ersatzteilpricing. Und Gott sei Dank habe ich nicht einfach angefangen, irgendeine Unternehmensberatung zu fragen und zu googeln, sondern Gott sei Dank war es dann so, dass ich mir die grundsätzlichen Richtungen mal aufgemalt habe. Was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, Preise zu setzen, einerseits kostenorientiert, so war es damals, auf der anderen Seite bedarfsorientiert, nachfrageorientiert oder halt marktorientiert oder wettbewerbsorientiert und vor allem diesen Bedarf, Markt- oder wettbewerbsorientierten Strang habe ich mir intensiv angeschaut, die ersten Recherchen gemacht und der Alex, damals mein Chef, der hat mir dann während meinem Studium auch regelmäßig solche Recherchejobs gegeben. Es war ein ganz dankbarer Job, weil ich halt immer während meinem Studium im Homeoffice, das war damals noch total unüblich im Maschinenbau, halt arbeiten konnte und Recherchen machen durfte. Und dann habe ich ja irgendwann Amin mitgefunden, das ist unser CTO-Mitgründer von Marktpilot. Der hat mir damals den ersten erstes System geschrieben, wo automatisiert Daten letztlich entnehmen kann aus dem Web und aus vielen anderen Datenquellen auch. Und damit war ich fähig, halt wirklich sehr, sehr zügig Daten zu liefern. Und habe es natürlich am Anfang gar nicht mit dem Chef gesagt, dem Alex, sondern hatte einen guten Studijob. Ich habe quasi nur auf den Knopf gedrückt 12 Euro habe ich damals verdient. Ganz gut verdient dann durch auf den Knopf drücken. Und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch in mir drin, hat mir dann gesagt, dass ich unbedingt mit dem Alex mal sprechen muss. Habe dann die Hosen runtergelassen, wie man so schön sagt. Und auf die Gefahr hin, dass ich hochkant rausgeschmissen werde, habe ich ihm Alex einmal prophezeit, was passiert ist. Und er fand es halt unfassbar cool. Ja, und hat uns wahnsinnig unterstützt, hat uns Intros geschrieben, hat uns Infos gegeben, hat uns ja die Maschinenbauwelt verstehen lassen. Und ja, letztlich auch erste Kunden gemeinsam dann gewonnen mit ihm oder die weiteren Kunden dann mit ihm gewonnen. Fun Fact, Alex ist heute bei uns Vertriebsleiter und baut gerade den US-Standard auf.
Super, super spannend, ey. Das Geniale daran finde ich eigentlich, dass ihr nicht, oder dass du in dem Fall oder ihr zusammen eine Taktik angewendet habt, die wir ja auch so im Growth Marketing anwenden, und zwar Automatisierung. Ja, also du hattest eine Aufgabe, die wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, hast die direkt automatisiert und daraus ist letztendlich dann das entstanden, was heute euer Kernprodukt mehr oder weniger ist. Also schon mal gut gestartet, würde ich sagen, so aus Growth-Hacking-Perspektive, ne? und auch natürlich super schön, dass ihr direkt jetzt jemanden gefunden habt, der da bei euch einsteigt und überzeugt ist. Jetzt stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie seid ihr zu dem gekommen, wo ihr gerade steht, also zu euren 100 Kunden? Du hast ja gesagt, 2020 ist jetzt auch erst quasi kurz eben erst rum. Wie kamt ihr dorthin? Welche Kanäle habt ihr genutzt für die, die euch nicht kennen? Was habt ihr gemacht, um die ersten Kunden vielleicht auch zu gewinnen und dann das Ganze zu skalieren?
Ja, gute Frage. Also es sind über 100 mittlerweile. Ich müsste nachher mal gucken, wie viel es genau ist. Ich weiß, es sind über 100 Kunden. Was haben wir gemacht? Am Anfang findet sehr viel statt über Netzwerk. Ich habe mir auch in der Zeit dann vor der Gründung schon Netzwerk aufbauen können und habe mich durch jede Messe durchgefräst, was es so im Maschinenbau gibt. Also die EMO in Hannover damals, dann die K-Messe und da gibt es da ganz viele weitere und war ordentlich penetrant und habe versucht, das Produkt, also ohne dass ich es so richtig wusste, habe versucht, das Produkt zu validieren und wirklich mit vielen Kunden zu sprechen. Das ist einerseits produktseitig sehr viel gebracht, um wirklich so einen sehr spitzen Eintritt zu finden, auch im Markt, weil man da sehr häufig abschweift in verschiedene Richtungen. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein Netzwerk geöffnet von Kunden, die dann nach und nach auch konvertiert sind dann irgendwann mal ein Proof of Concept. Das wusste man nicht, dass es sowas überhaupt gibt, ein Proof of Concept. Und war auch ein Kunden-Need. Also der Kunde hat uns gesagt, er möchte es verproben. Ja gut, dann haben wir halt mal uns irgendwie 30, 50 Teile mal angeschaut. Und das erste Ergebnis hat schon sehr, sehr viel gezeigt, in welche Richtung das geht. Bei einem Verpackungsmaschinenhersteller, wo wir das erste Proof of Concept gemacht haben. Und der hat bis heute einen höheren siebenstelligen Umsatz, mehr Deckungsbeitrag letztlich gemacht durch Marktpilot. Und das sind so Kundenmeinungen, wo uns dann auch letztlich einfach das Selbstbewusstsein gegeben haben bei Marktpilot, einerseits weiterzumachen und auf der anderen Seite zu sehen, dass es einen riesen Mehrwert hat und dass es die Industrie auch braucht. Das sind so die zwei Dinge. Also es war am Anfang Netzwerk von mir, von Alex, auch von den Business Angels, die mit dabei sind, die wirklich auch super, super Arbeit geleistet haben bis heute, jeden Tag. Und dann irgendwann haben wir uns natürlich Kanäle überlegt. Wir haben eine Datenbank aufgebaut an Kunden und uns überlegt, wie wir da rankommen. Wir haben dann irgendwann verstanden, dass der Maschinenbaumarkt doch deutlich größer ist, als man tatsächlich denkt. Also in Deutschland gibt es da 6.500 potenzielle Kunden oder potenzielle Maschinenbauunternehmen. Nicht alle davon sind tatsächlich kategorisierbar auf Marktpilot, aber so ein Großteil davon oder die meisten davon. Und dann halt wirklich mit dem Outreach ranzugehen. Also einen Enterprise Sales, wie man es so kennt, über Cold Mailing, Cold Calling, über Messen. Und dann gab es im Dezember die Idee, dass wir unseren Bestandskunden im Dezember 2020, also im Gründungsjahr, unseren Bestandskunden eine Flasche Wein schicken, um einfach mal wertschätzend Danke zu sagen. Und da haben wir noch einen handschriftlichen Brief dazugelegt, ein paar Zeilen nett geschrieben und die Kunden haben sich alle bedankt immer für den handschriftlichen Brief und nicht für die Flasche Wein, was mir als Schwabe doppelt wehtut. Und Resultat war dann, dass wir uns überlegt hatten, wir könnten daraus ja auch einen Vertriebskanal bauen. Und somit ist bis heute der handschriftliche Brief unser bester Vertriebskanal.
Wahnsinn, ey. Super, super spannender Ansatz, den ihr da für euch entdeckt habt. Jetzt meintest du, ihr habt da viel rumprobiert. Macht ihr das immer noch?
Absolut.
Dass ihr die ganze Zeit testet? Was war so das Letzte, was ihr angetestet habt, was vielleicht auch nicht funktioniert hat?
Gute Frage. Ich kann mal kurz überlegen. Ein Produkt über eine andere Persona zu verkaufen. Also wir haben uns überlegt, ja, es gab auch ein Need im Einkauf und es gibt ein Need im Einkauf und das Produkt shiftet auch Mehrwert in Einkauf. Wir haben uns überlegt gehabt, weiterhin den Fokus auf Service zu halten und vielleicht über den Einkäufer schneller reinzukommen. Das war die Idee dabei. Aber hat dann letztlich aus diversen Gründen nicht so funktioniert. Weshalb wir sagen, wir adressieren weiterhin den Serviceleiter. Oder Bereichsleiter-Service.
Ja, okay. Ich würde später gerne nochmal auf das Thema Produkt eingehen. Aber lass uns mal kurz noch beim Thema Vertrieb oder Vertriebswege bleiben.
Gerne.
Thema Messen, du hast es angeschnitten. Messen waren für euch eine Sache. Sind sie das immer noch? Und wenn ja, wie hat sich das vielleicht auch verändert jetzt über die Zeit?
Gute Frage. Witzigerweise haben wir im letzten erst die Auswertung gemacht, was sich mehr lohnt, eine Messe zu besichtigen oder die gleiche Zeit einfach Briefe zu schreiben oder Cold Calling oder Cold Mailing zu machen. Und die Auswertung hat ergeben, dass Output ist alles andere besser als eine Messe, Outcome ist eine Messe besser. Das ist letztlich das, was zählt, was dann hinten rausfliegt. Aus dem Grund, man hat einen persönlichen Kontakt. Und das ist in unserer Branche sehr, sehr wichtig. Und dieses Gesicht zeigen und dem Gegenüber einfach in die Augen zu schauen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und so haben wir auch in unserem Vertriebskanal geschaut. Also am Anfang, wir hatten ja also am 2.4. gegründet 2020, das war der Tag des ersten Lockdowns in Deutschland. Da überlegt man sich natürlich schon, okay, scheiße, was haut da auf uns zu? Und man weiß es nicht. Und wir hatten sehr schnell gemerkt, dass wir nicht mehr zu den Kunden gekommen sind. Was natürlich auch ein Killer hätte sein können für uns, wenn wir das nicht halt auf digital so schnell geswitcht hätten. Und so haben wir gemeinsam mit unseren Kunden eigentlich so einen Weg entwickelt, unser Produkt online darzustellen und auch die Vertriebskanäle, die meisten davon online zu haben.
Ja, okay, verstanden. Habt ihr selber auch schon mal Messen initiiert oder war das quasi bisher einfach noch nicht notwendig?
Also selber eine komplette Messe zu initiieren haben wir nicht gemacht. Was wir schon gemacht haben, waren solche Serviceleiterkreise zu veranstalten. Mhm. Das hat sich jetzt vor ein paar Monaten mal ergeben und kam auch wirklich super an, wo auch gar nicht nur über das Thema Marktpilot gesprochen wird, sondern einfach über aktuelle Themen im Service. Und da gibt es immer Themen. Also Service hat so ein wahnsinnig vielfältiges, so ein wahnsinnig vielfältiger Bereich im Maschinenbau, wo es immer Themen gibt, worüber man gerade sprechen kann. Und auch, es gibt auch immer Veränderungen in dem ganzen Thema drin. Und auch viele innovative Ideen und Startups, die daraus gerade letztlich kristallisieren und wirklich einen großen Mehrwert auch stiften in diesem Servicebereich im Maschinenbau. Demnächst überlegen wir uns, ob wir tatsächlich auch so ein Summit veranstalten, aber das ist noch nicht spruchreif.
Okay. Wenn ihr solche Kanäle testet, ist es dann, auf welche Zahlen schaut ihr? Geht es da wirklich um, wie viele Kunden springen letztendlich bei rum? Oder du hast es ja vorhin so ein bisschen angeschnitten mit Output und Outcome. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher noch erklären, wie ihr da so ein Setup gestaltet oder dieses Experiment, wenn man so will?
Ja, klar. Also ich erkläre Output, Outcome immer ganz gern an demjenigen, der den Kunden anruft. Die Aufgabe zu stellen, ruft 30 Kunden an und er schafft 30, ist ein Output. Und daraus 7 Termine zu vereinbaren, ist ein Outcome. Im Endeffekt interessiert den Output eigentlich niemand, solange der Outcome stimmt. Und das ist auch tatsächlich die Zahlen, auf die wir gucken. Also wirklich sehr Zahlen getrieben allgemein beim Hackpilot von Tag 1 an. Wirklich auch sehr früh schon ein CRM auch etabliert, was uns wirklich wahnsinnig geholfen hat und bis heute wahnsinnig unterstützt.
Ja, ja gut, macht absolut Sinn, im Endeffekt so ein bisschen immer die Conversion im Auge zu behalten. Wenn die Conversion eben ist, einen Termin zu bekommen, dann geht's darum. Genau. Da bin ich voll und ganz bei dir. Wie geht ihr jetzt im Vertrieb ran, wenn ihr sagt, oder wenn du sagst, Cold Mailing, Cold Calling, gibt es da so bestimmte Sätze, die gut funktioniert haben, oder ist eure Zielgruppe, springt ihr auf irgendwas besonders an? Kannst du da ein paar Insights vielleicht teilen?
Ja, gerne. Ich glaube, das Thema Authentizität, das ist tatsächlich immer das Wichtigste bei uns, der Gegenüber zu sein, mit dem man offen sprechen kann und man nichts aufsetzt, das ist ganz arg wichtig. Und der zweite wichtige Punkt, was vielleicht noch viel wichtiger ist, den Gegenüber zu verstehen, zu wissen, wer ist es und wie tickt grundsätzlich so eine Persona, was gibt es da für Ausprägungen von der Persona und zu wissen, okay, welche Ausprägung hat man jetzt am Telefon. Ist es der klassische Fall wie bei uns, keine Ahnung, 55-jähriger Stefan, der Serviceleiter ist, für zwei Kinder, Familie hat, Rennradfahren geht und halt sein ganzes Leben lang im Maschinenbau verbracht hat? Oder ist es eher der, keine Ahnung, 40-jährige, 38-jährige Benjamin, der vielleicht auch schon ein Kind hat, der in innovativen Ideen unterwegs ist und dann weiß man halt ganz genau, wie man solche Leute adressieren muss. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, sowohl im Calling als auch im Mailing. Ich glaube, allgemein über Calling, über Mailing funktioniert nicht, wenn man es nicht richtig macht. Calling natürlich genauso. Und im Mailing ist so, dass man dann, Kombination ist häufig, dann bringt. Also man schickt eine Mail, man sagt dem Gegenüber, man hat eine Mail geschickt. Oder man schickt einen Brief und sagt dem Gegenüber, man hat einen Brief geschickt. Und die Conversion ist natürlich eine ganz andere dann.
Ja, ja, nee, total. Du hast ja das Ganze angefangen, indem du deine Arbeit so ein bisschen automatisiert hast. Nutzt ihr das auch im Vertrieb, also dass ihr versucht, viel zu automatisieren, oder geht es euch da wirklich um den persönlichen Kontakt und ihr sagt, gewisse Dinge können wir nicht automatisieren, weil sonst haben wir ein Qualitätsproblem am Ende des Tages?
Ja, wir sind sehr picky mit dem, was wir automatisieren. Also wir sind jetzt nicht auf unfassbar viel Outcome getriggert, den kriegt man auch so hin, wenn wir da wertschätzend sind. Ich glaube, in Summe, natürlich haben wir Sequenzen, die automatisiert auch Mails verschicken und so weiter. Das haben wir natürlich alles und auch eine ordentliche Automatisierung in unserem HubSpot, was uns dazu einfach enabled, mehr zu tun und schneller Dinge tun zu können, was natürlich ohne das System nicht der Fall wäre.
Ja, vielleicht jetzt mal eine Frage ein bisschen am Rande. Das Thema schneller Dinge zu tun, vielleicht auch bei gleichbleibender Qualität, ist es auch so eine Sache, die ihr in der Unternehmenskultur irgendwie verankert habt? Oder ist es eher so eine Einstellungssache vom Gründerteam? Ist das, ich meine, ihr seid wahnsinnig gewachsen jetzt in letzter Zeit, von, glaube ich, 2 auf 60 Mitarbeiter, wenn ich, ist das richtig? Ja, 67, okay. Wow. Ja. Wie geht ihr, oder wie übermittelt ihr sowas? Weil das ja irgendwie schon auch ein Growth-Thema ist, zu sagen, wie bringe ich eigentlich so dieses Mindset dann auch an meine neue Belegschaft irgendwie weiter, oder?
Ja, also ich glaube, es ist ein Kulturthema bei uns. Und zu sagen, wir wollen nicht schnell sein, wäre, glaube ich, vermessen. Aber was bei uns oben drüber steht, ist immer das Thema Qualität. Okay? Qualität zum Kunden muss immer passen. Es geht nichts an Kunden raus, keine Mail, keine PDF, kein Termin, was nicht optimiert ist und wo nicht die Qualität stimmt. Und auch kein Call. Und wir sind da recht großzügig in der Onboarding-Phase. Also in der Zeit, wo sich die Mitarbeiter ja, wo die starten bei uns bis dahin, wo sie dann wirklich produktiv sind. Und da haben wir beispielsweise jedes Mal oder mehrere interne Vorstellungstermine. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir interne oder Serviceleiter als unsere Persona mehrere davon bei uns selber arbeiten mittlerweile und die können halt sehr, sehr gut einschätzen, wie das Gegenüber ankommt. Das ist zum Beispiel ein Thema und auch Leitfäden, wo man das Ganze dann auch skalierbar machen kann.
Okay, ja. Macht, denke ich, auch wahnsinnig viel Sinn, da gewisse Prozesse zu schaffen, um Dinge wiederholbar auch zu machen, ne?
Absolut.
Okay, super spannend. Lass uns nochmal so ein bisschen zurückschwenken auf das Thema Marketing. Nutzt ihr Marketing? Macht ihr Marketing? Wenn ja, wie? Kannst du mir da ein paar Infos dazu geben?
Ja, also wir hatten 2 Jahre nach Gründung noch keine Marketingabteilung.
Wow.
Ja. Ja, und ist einfach aus dem Punkt getriggert, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass Outbound Sales und direkt vor Ort und persönlicher Kontakt sehr viel mehr bringt. Aber wir haben, vor allem ich, aber auch verstehen dürfen, dass Marketing viel mehr ist als Lead-Generierung. Deswegen haben wir jetzt wirklich ein wahnsinnig starkes Marketing-Team etabliert. In den letzten Monaten sind jetzt, ich muss kurz zählen, 4, 5 Mitarbeiter da dran im Marketing und ich glaube 5 sogar. Ja, und gehen das Thema an. Und es ist viel mehr ein Awareness schaffen und es ist viel mehr ein Teach Your Customer, weil wir haben eine innovative Lösung und es gibt bis heute noch keinen direkten Wettbewerber. Und da geht es viel mehr darum, dem Kunden von der Lösung zu berichten und die Mehrwerte zu zeigen, als wirklich auf eine harte Lead-Generierung zu gehen. Also darf gerne ein White Paper downloaden, er darf gerne Success-Stories angucken von anderen Kunden, aber nicht ja, direkt den Kunden in Google Ads triggern, dass er auf die Anzeige klickt. Das wird keiner oder sehr wenige unserer Kunden wahrscheinlich machen. Kann man ausprobieren, wenn es was bringt, dann behalten wir es und wenn nicht, dann nicht. Aber ich wage mal die Annahme, dass es da wenig bringen wird bei uns.
Ja, ja. Ja, ich denke generell ist das auch so eine Sache, ne? Dieses sofort irgendwie mit einem Call to Action um die Ecke zu kommen und zu erwarten, dass eine Person kauft, ist halt meistens einfach auch nicht.
Absolut.
Wenn ich jetzt nochmal so auf deine vorhin fiktiv kreierte Persona ansprechen kann, den, ich weiß nicht mehr, wie du
auf Stefan oder Benjamin?
Den älteren von beiden. War es Benjamin?
Stefan? Ja.
Okay, Stefan.
Ja.
Sind diese Personen erreichbar über Ads, über Social Media Marketing?
Nee. Also sehr wenig. Natürlich das ganze Thema Employer Branding habe ich gerade komplett vergessen. Sorry an alle, die sie Marketing angehört haben. Das ist natürlich die andere Seite, die andere wichtige Seite. Genau. Aber ich denke nicht, dass unsere Persona über Facebook oder Instagram erreichbar ist. Das ist halt dann das Thema Employer Branding.
Ja, total. Und habt ihr da schon irgendwie Experimente mal gestartet, so vielleicht auch irgendwie Offline-Kanäle auszuprobieren, irgendwie, keine Ahnung, wie Gorillas an Haustüren zu klingeln und Flyer einzuwerfen? Ich weiß nicht.
Ja, gute Idee von unserem Head of Marketing war, bei sehr großen Zielkunden einfach so Streuerplakate, die so wirklich riesig sind, in der Straße zu hängen, die einfach zu beschriften mit Maschinenbau XY ist schon der, ist noch kein Kunde bei Marktpilot. Beispielsweise, wir sind gerade noch am Checken, ob das rechtlich in Ordnung ist.
Oder ihr schreibt einfach drauf, ihr nehmt euch ein Bauteil raus und schreibt einfach eiskalt drauf, wie viel sie zu viel zahlen.
Ja, auch eine Idee.
Bist der CEO vom Hockerfeld.
Ja, aber es geht vielmehr um die Pricing-Seite, wie zu günstig sie das anbieten. Das wäre wahrscheinlich eher der Trigger. Oder
okay, wie
viel zu teuer sie es anbieten oder was auch immer. Genau. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten sind wir gerade auch tatsächlich am Testen Richtung LinkedIn, Xing und Google. Und überlegen uns, ja, ob das was bringt und machen hier aktiv Tests. Ja.
Was sind da dann für Kennzahlen wichtig für euch, wenn ihr testet? Geht es da direkt um irgendwie Optimierung von Customer Acquisition Cost oder Cost per Click oder was sind Kennzahlen, auf die ihr schaut, wenn ihr da testet?
Ja, also Customer Acquisition Cost gar nicht mal so sehr, haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Cost per Click auch nicht so sehr, haben wir auch auf dem Schirm. Bei uns geht es um Outcomes wie Downloaded White Paper beispielsweise oder wie viele Leute, also quasi Impressionen, gerade mit LinkedIn kann man das super messen, hat sowas generiert und was generiert mehr und was weniger und so weiter.
Ja, macht denke ich auch viel Sinn. Ne?
Ja.
Habt ihr so in Richtung Online-Events auch auf LinkedIn mal was rumprobiert? Weil LinkedIn versucht sich ja auch immer weiter zu positionieren mit LinkedIn Live oder generell diesen Online-Events. Ich meine, gut, jetzt ist Sommer, jetzt wollen alle nicht mehr vorm PC sitzen, aber der Winter kommt. Habt ihr in die Richtung?
Ja, wir haben in der Richtung schon was gemacht. Wir haben gemeinsam mit einigen Unternehmensberatungen, so die Unternehmensberatung, die man sehr gut kennt in dieser Welt, haben wir nicht Podcast, sondern helfen auf die Sprünge, Webinare veranstaltet.
Webinare, ja.
Genau. Und ja, bringt tatsächlich auch was. Also die Kunden, die informieren sich über ein innovatives Thema, Vorteil für die. Und wir haben die Möglichkeit, unser Produkt zu zeigen und ja, zu zeigen, was da auch tatsächlich drinsteckt und das Look and Feel da zu bekommen.
Wie läuft es dann so ab? Schreibt ihr die Leute per E-Mail an oder wie bekommt ihr die in so ein Webinar überhaupt mal rein? Wie schafft ihr da die Bekanntheit für das Event überhaupt?
Ja, einerseits durch Bestandskunden, mit denen man spricht und sagt, hey, Pascal, komm schon mal vorbei bei diesem Podcast. Oder Pascal, hast Lust auch da einfach mal selber deine Meinung zu zu tun? Oder auf der anderen Seite, über ein Outreach, über die vorhandene Datenbank, die wir haben. Und das Dritte, letztlich von beiden, also wir versuchen immer komplementär unterwegs zu sein und nicht immer nur alleine das Webinar, ich sage mal Podcast, das Webinar zu machen. Genau, und die andere Seite dann auch aktiv in die Pflicht zu nehmen, genauso wie wir es dann auch tun, die Zielgruppen letztlich mit einzuladen. Also natürlich die Unternehmensberatung.
Ja, sehr super spannend. Also vor allem so Multiplikatoren, glaube ich, sind wahnsinnig wichtig, auch bei dem Thema.
Ja.
Jo, jetzt haben wir richtig viel über Marketing und Sales gesprochen. Lass uns mal ein bisschen noch über das Produkt sprechen und vor allem darüber, wie wächst ihr über das Produkt? Ich meine, Produkt bei euch ist ein Riesenthema. Ihr lebt vom Produkt. Ist das denn schon an der Stelle, wo ihr relativ viel rumexperimentiert oder seid ihr quasi noch in einer Stage, wo das Produkt gerade am Wachsen ist? Läuft es parallel ab? Wie können sich unsere Zuhörer das vorstellen?
Wir sind sehr kundengetriggert beim Produkt und hören sehr stark auf den Kunden, auf die Bedürfnisse des Kunden, auf alles, was er letztlich braucht. Heißt nicht, dass wenn ein Kunde sagt, er hätte gern, dass wir dann sofort sagen, ja, wir setzen sofort um. Aber heißt, dass wir uns genau viel, viel anhören und genau wissen, in welche Richtungen wir laufen werden. Okay, also unsere Product Roadmap ist sehr, sehr klar von dem, was wir in der Zukunft machen. Und natürlich auch jederzeit veränderbar, wenn noch spannendere Themen reinfliegen. Genau, das ist so die eine Seite. Wie gesagt, sehr, sehr kundenorientiert und sehr, sehr nutzenorientiert.
Wenn jetzt ein Kunde, also sagen wir, ich wäre euer Kunde, ich nutze euer Produkt und habe eine geniale Idee, welches Feature ich unbedingt bräuchte.
Ja.
Wie läuft es intern bei euch ab? Gesetzt im Fall, dass es eine wahnsinnig geniale Idee ist von mir, zu sagen, dieses Feature braucht das Produkt und für wahnsinnig viele vielleicht auch interessant ist oder auch nicht. Wie läuft es bei euch ab? Wie bewertet ihr das und wann kommt das vielleicht in die Umsetzung?
Genau, also erstes Thema ist, du oder ich bin jetzt der Vertriebler, ich schreibe das in ein Kanban-Board rein, ganz simpel, wo es dann die Kollegen vom Product, ich hätte fast schon Team gesagt, es ist noch kein Team, aber es wird bald ein Team, also wir suchen gerade händeringend einen Product Owner, quasi das auch bewertet und sagt, okay, das ist wichtig, das ist schnell realisierbar, genau, also wo sind die Quick-Wins auch und wo nicht, und wenn es dann ein Go gibt und man sagt, man muss dieses Feature jetzt im nächsten Sprint anpacken und es dauert einen Sprint, dann wird es dementsprechend dann mit dem Scrum Master abgestimmt und halt wirklich eine User Story erstellt und versucht wirklich es sehr haptisch zu machen. Da haben wir schon von Anfang an gesagt, wir machen kein Scrum, um Scrum zu machen, sondern haben das uns dementsprechend so adaptiert, wie wir es brauchen. Jetzt merkt man langsam, wir bräuchten langsam ein bisschen mehr von der ganzen Scrum-Logik und gehen immer mehr in die Logik rein, was da total hilfreich ist auch für uns. Und dann versuchten wir mit möglichst vielen haptischen Dingen, wenn es ein Mockup ist oder eine PowerPoint, wo ich irgendwas erstelle oder was verändere, einen Screenshot mache von unserer Lösung und ein anderes Logo drüber lege oder was auch immer, das sehr eindrücklich zu schildern, dass der Gegenüber auch weiß, was er dann tatsächlich zu tun hat.
Mhm. Und läuft das dann wieder zum Sales zurück und die testen das in Gesprächen ab oder wie überprüft ihr quasi, dass das Relevanz auch für mehrere potenzielle Kunden oder auch Kunden hat?
Das ist die Aufgabe dementsprechend von dem Product Owner denjenigen, die das gerade betreuen. Um da zu gucken, okay, ist es jetzt nur ein Hirngespinst von einem Kunden oder hat es tatsächlich Relevanz für den ganzen Markt? Ist eine Projektadaption oder ist tatsächlich ein Produktbusiness? Wir versuchen eigentlich immer im Produktbusiness zu bleiben. Mhm. Und wie geht dann die Information wieder zurück? Wir haben so ein paar öffentliche Kanäle, wir nennen es Wall of Death Rockstars. Das ist ein Teams-Channel, wo dann Dev quasi schreibt, okay, wir haben jetzt Folgendes erreicht, wir haben das neue Frontend etabliert beispielsweise. Mhm. Und dann gibt es viel Props und Applaus und jeder weiß, okay, jetzt ab jetzt kann ich es nutzen.
Okay, cool. Ja, ich auch wahnsinnig spannend, weil um schnell zu wachsen mit einem Produkt, sind ja vor allem solche Prozesse entscheidend, dass das irgendwie zuverlässig und vor allem auch zielführend abläuft, weil sonst entwickelt man sich jahrelang zu Tode, mehr oder weniger.
Absolut, ja. Also ich sage auch immer, das schönste Produkt zu entwickeln, das kein Kunde sieht, das bringt einem nichts. Ja, ja. Da hat man das schönste Produkt entwickelt und der Kunde braucht es nicht. Also es ist wirklich so extrem elementar, am Kunden dran zu sein und wirklich sehr, sehr nah den Kunden, wirklich alles zu wissen von der Persona, von der User-Persona, von der Buyer-Persona, wer steht auf was und welche Needs werden hier wirklich gebraucht. Das ist wirklich elementar wichtig.
Jetzt mal eine vielleicht nicht ganz so ernst gemeint, aber kritische Frage. Ihr habt einen Sales-Led-Approach. Also wenn man auf eure Webseite geht, dann gibt es ja den Button Demo buchen. Wieso nicht Product-Led? Wieso lasst ihr Nutzende nicht direkt ans Produkt ran und das ausprobieren? Gab es dafür einen konkreten Grund oder eher aus der Historie entstanden?
Einerseits aus der Historie erstanden, dass der Kunde am Anfang die die Betreuung braucht. Und es kommt auch ein Stück weit auf den Markt an. Also wir fahren ein ganz anderes Geschäftsmodell in US, wo es viel mehr Product-Led ist als Sales-Led. Wirklich zu sagen, wir rennen so einem Product-Led-Ansatz zu 100% hinterher, das funktioniert bei uns nicht aus Persona-Gründen auch. Mhm. Aus konservativen Gründen von den Kunden. Ja. aber in US ist es tatsächlich ein Stück weit auch anders.
Ja. Echt, ja. Also dann
und auch so Mischungen zu erschaffen ist tatsächlich, also es ist nicht nur wirklich rein Product oder rein Sales-Led, sondern die Mischung zu erschaffen, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen, ist gerade auch ein Riesenthema hier, in Anführungszeichen Headquarter, sowohl als auch von Anfang an dann auch in Chicago bei unseren S-Kollegen.
Inwieweit macht sich das dann auch auf andere Teams im Unternehmen bemerkbar? Also jetzt zum Beispiel Marketing und Product-Led muss ja irgendwie Hand in Hand laufen. Also Product und Marketing Hand in Hand, wenn wir über Product-Led sprechen. Ja. Wird sich das dann auch, wenn wir jetzt über diese Schritt Amerika, ihr wollt das weiter ausbauen, sprechen, wird sich dann auch euer Marketing-Team dahingegen splitten? Oder wird das versuchen, quasi beide Seiten so ein bisschen abzufedern? Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd gefragt, was so in die Zukunft reingefragt ist, aber Wie siehst du das?
Also,
oder siehst du das vielleicht auch als Problem an zukünftig?
Als Herausforderung eher. Weniger als Problem und als eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen und auch schon gestellt haben. Und wir wissen, dass Marketing in US ganz anders funktioniert als hier in Deutschland. Ganz anders adressieren muss. Weniger mit der Nagelschere, viel mehr mit der Heckenschere vorgehen muss. Und ja, sehr viel großflächiger sein muss. Und auch zeigt sich auch beispielsweise im ersten Gespräch mit dem Kunden. In Deutschland ist es eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde bis Stunde. Meistens so eine Dreiviertelstunde. In US, ich weiß nicht, ob es 15 Minuten sind, maximal eher 10, wo wirklich auf den Punkt gepitcht wird und dann gefragt wird, hast du Interesse oder halt nicht. Also ein ganz anderer Ansatz in allen Belangen, was uns tatsächlich auch sehr überrascht hat. Oder mich persönlich, ich glaube, es viele hat es nicht überrascht, mich persönlich hat es sehr überrascht, dass alles anders ist. Ich dachte mir schon, dass vieles anders ist, aber man kann es wirklich gar nicht vergleichen.
Was bedeutet das für dein Thema Budgetierung zum Beispiel? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich amerikanischer Markt im 10-10 so viel Marketingbudget reinstecken als im deutschen Markt, ist das wirklich so oder ist das jetzt eher so?
Ja, also ich das Thema Budgetierung oder Budgets mag ich allgemein nicht so sehr, weil es immer dazu aufruft, das Geld zu verprassen, wenn man gerade nichts mehr zu tun hat am Ende des Jahres oder noch Geld anliegen hat am Ende des Jahres. Deswegen, ja. Aber ich weiß schon, auf was du raus möchtest. Ja, wir investieren anders in US und Marketing ist auf jeden Fall auch ein Channel für, ja.
Mhm. Ja, also eher auch so ein bisschen jetzt gefragt, so aus dem Hintergrund, dass wir natürlich als Agentur jetzt auch nicht nur für deutsche Kunden was machen, sondern auch immer mal wieder Kunden aus anderen Regionen haben. Und das, also du gehst einfach komplett anders vor. Ja. Du verwendest andere Methodiken, du hast eine andere Zielgruppenansprache, teilweise viel aggressiver, teilweise auf anderen Kanälen. Also wahnsinnig interessant auf jeden Fall, diesen Sprung. Was hat euch dazu bewegt, nach Amerika zu gehen? Gab es da so ein ausschlaggebendes Kriterium für?
Ja, wie auch die Gründung uns bewegt hat, zu gründen, hat uns Amerika dazu bewegt, nach Amerika zu gehen, aus dem Grund, weil der Kunde es wollte. Der Kunde hat aktiv gepullt. Ich glaube, Startup Best Practice ist zu sagen, mach doch erstmal deine Hausaufgaben in einem Kernmarkt und geh dann irgendwann mal, wenn du einen relevanten Marktanteil hast, gewonnen hast, in den neuen Markt rein. Unterschied bei uns ist, wir haben noch keinen direkten Wettbewerber. Wir haben einige indirekte, aber noch keinen direkten Wettbewerber international. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der US-Markt ist der relevanteste Maschinenbaumarkt für uns. Ist nicht der größte, der chinesische Markt ist noch ein ordentliches Stück größer. Aber für uns halt wirklich sehr, also der US-Markt sprachentechnisch, würde ich mal sagen, einfach adressierbar. Und ja, da können wir uns tatsächlich noch ordentlich austoben. Also zum Vergleich, da drüben hat es über 20.000 relevante Maschinenbauunternehmen, in Deutschland 6.000,
ja,
6.500.
Ja, okay, macht absolut Sinn. Ich finde es sowieso wahnsinnig spannend bei euch, dass ihr dadurch, dass ihr in dem Blue Ocean unterwegs seid, keine Konkurrenz, man hat viele Optionen. Würdest du sagen, dass das manchmal auch so ein bisschen so schwierig ist, sich dann für was zu entscheiden, weil man eben so viele Optionen hat?
Absolut, ja. Also von Tag 1 an ist es uns total wichtig, den Fokus zu halten. Und ich glaube, das ist auch eine riesen Best Practice, die wir bis heute jeden Tag leben, absolut spitzen Fokus zu halten, dem, was wir tun. Vor allem am Anfang ist es schwierig, wenn man Anfragen von großen Automobilfirmen bekommt, wo wahrscheinlich irgendeine siebenstellige Summe ARR dahinter stehen würde, also Annual Recurring Revenues. Und man entscheidet sich aktiv dagegen und sagt, nein, wir behalten den Fokus Maschinenbau. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr krass, aber in Summe zahlt sich's aus.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Man geht dann doch schnell, dass man so einen Fokus dann shiftet und auf einmal fehlen dann Ressourcen woanderswo.
Absolut.
Was würdest du sagen, sind jetzt so ein bisschen in die Zukunft geblickt, aktuell so eure Herausforderungen, wenn es um Growth-Themen geht?
Ja, ich glaube, das eine ist, die besten Mitarbeiter zu finden, also die HR-Seite. Das ist natürlich ein Riesenthema, ich glaube, für alle Firmen weltweit. in verschiedenen Richtungen. Also ich glaube, Richtung Produkt ist natürlich, oder Richtung Software natürlich immer schwierig, auch Richtung Sales, Richtung Ops. Also sehr, sehr weit gefasst. Und wir sind da sehr, sehr picky mit unseren Mitarbeitern und sind sehr großzügig, Mitarbeiter nicht zu nehmen, ehrlicherweise. Und wirklich sehr, sehr fokussiert darauf, die besten Mitarbeiter einzustellen. Das ist so das eine riesige Thema. Und das andere riesige Thema natürlich, wie immer, wie bekommen wir den Sales Channel optimiert, wie bekommen wir die Kunden dazu, das Produkt, den Mehrwert des Produkts zu fühlen, jeden Tag zu fühlen und den Mehrwert ja dann auch monetär letztlich dargestellt zu bekommen. Drittes Thema, Aufbau aufgebaut haben wir schon, aber die Customer Success Abteilung weiterhin zu optimieren. Einerseits mit Manpower, auf der anderen Seite auch zu automatisieren, weil der Kunde, der nimmt unsere Daten und optimiert sein eigenes System daraus, und jetzt brauche ich jemanden an der Hand, der das im besten Fall schon mal gemacht hat, und damals mehrere ehemalige Serviceleiter, also unsere Persona mit dabei, die das mit solchen Daten alle schon gearbeitet haben und da wirklich aus erster Hand erklären können, wie sie es in der Vergangenheit umgesetzt haben, diese Potenziale, und damit erfolgreich waren. Das sind so die drei Themen, denke ich.
Also kann ich mir gut vorstellen, dass das große Themen sind. Ne? Vielleicht eine abschließende Frage noch zum Produkt. Wie gewährleistet ihr, dass Kunden wiederkommen? Also ich steige jetzt nochmal so ein bisschen ein. Ich habe irgendwie meine Preise verglichen, irgendwie meine ganze Produktpalette angepasst. Jetzt könnte ich mir auch denken, muss ich jetzt auch nicht die ganze Zeit für zahlen, oder weiß ich nicht, wie gewährleistet ihr, dass die Kunden bei euch bleiben?
Im Endeffekt ist es verschiedene Richtungen. Also das eine, das ist ein volatiler Markt. Okay. Also du, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir, du verkaufst einen Zylinder für 100 und du siehst am Markt einen durchschnittlichen Preis von 300, in der Regel machst du nicht den einen Sprung von 100 auf 300, sondern du passt dich nach und nach über die Zeit den Markt an, während sich der Markt verändert. Okay. Das heißt, wenn du einen Punkt hast, kannst du dich dem einen Punkt anpassen, aber und wenn du dann danach wieder die Blackbox hast und nicht mehr weißt, wohin du eigentlich rennen musst, dann ist total schwierig, da wirklich marktgerecht zu sein und marktorientiert zu sein. Das zweite ist, sind proaktive Ersatzteilvertriebe dahinter, die Preise auch reduzieren von Teilen und dem Kunden mitteilen oder auf Preisbeschwerden reagieren können. Der Kunde ruft an und sagt, wie kann das sein, dass dieses Teil so teuer ist? Dann geht dann unser Tool rein und sieht die volle Transparenz, was es am Markt tatsächlich gerade dafür verfügbar gibt, und kann dann wirklich auch aktiv mit Daten und Fakten und viel weniger mit einem schwammigen Bauchgefühl, wie es in der Vergangenheit war, wie es ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, darauf reagieren. Und das sind alles Gründe, da gibt es noch 20 mehr, warum Kunden das Produkt lieben und auch nach wie vor dann Kunde bleiben. Das zeigt sich auch in unserer Churnrate. Wir haben bis heute noch keinen Kunden verloren auf unsere Software. Also das ist tatsächlich ganz cool.
Wahnsinn, ja. Richtig, richtig spannend. Ich glaube, ich könnte dich unendlich weiter mit Fragen löchern. Es ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld, ja. Marktumfeld. Sehr interessantes Businessmodell. Und brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ihr habt ganz schön vorgelegt in kurzer Zeit, ganz schön gewachsen. Wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit, Tobi. Ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir handhaben das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Du darfst das für alles nutzen, was du so möchtest. Nutze es für Werbung, nutze es für einen Gruß an die Mutti. ich sag danke. Gerne auch mal für eine zweite Episode in Zukunft, wenn ihr dann nach China geht oder so. ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich verabschiede mich. Bis bald.
Dankeschön, Valentin. Letztes Wort an alle da draußen. Habt Mut zur Veränderung. Habt Mut, den Job zu verändern. Habt Mut zu gründen. Habt Mut, Dinge voranzutreiben, und seid innovativ. Vielen Dank für den Podcast.
Trump. Dieser Podcast wird produziert von Salespot.io bei Digital Umsetzen.